Ja, mir ist diese Woche wieder sehr bewusst geworden, dass wir ja in einer Zeit leben, mit der wir alle möglichen Einschränkungen akzeptieren müssen und so, ne? Bundesnotbremse, Ausgangssperre, was weiß ich alles, ne? An die Masken und medizinischen Masken haben wir uns ja inzwischen gewöhnt. Und ich habe mich selber so erwischt, wie ich, also seit März vorigen Jahres, mir denke, das muss ich doch mal wieder normalisieren. Und das passiert einfach nicht. Und die Folge ist ja, dass wir also mit ganz vielen Veränderungen leben müssen, so zur Zeit auch, ne? Im Beruf oder in der Schule. Stefan hat es ja ein bisschen erzählt, was es auch für ihn bedeutet. Das ist bei euch sicher ähnlich. In den Beziehungen zu Freunden, Nachbarn, Verwandten, in der Freizeit, im Urlaub. Ich bedauere jeden, der jetzt einen runden Geburtstag hat, ne? 50, 60, 70, 100, ja, und das jetzt nicht feiern kann. Die bisher gewohnten Dinge müssen anders geregelt werden, auch die Gottesdienste, und das oft nicht zum Besten. So ist die Situation ja ein bisschen, wie gesagt, bei solchen Sachen wie diese Woche auch oder in den letzten Tagen wird denen das nochmal wieder bewusst. Das nagt an uns, das nagt auch an mir, das merke ich an mir selber. Und das stellt manche bisherige Lebensgrundlage und auch vielleicht Lebensüberzeugung so in Frage. Ja, das ist in solchen Belastungs- oder Katastrophensituationen ja immer so. Ja, die sind ja direkt dafür gemacht, dass auch diese Dinge sich beweisen müssen, auf denen man sein Leben aufgebaut hat. Und wir sind da nicht die Ersten, werden auch nicht die Letzten sein, deren Lebensfundament da einer Belastungsprobe unterworfen wird. Hält das, worauf ich mein Leben gebaut habe, hält das stand? Trägt es auch in belastenden Zeiten, gibt es mir den Halt, dass ich in den Stürmen, den äußerlichen und innerlichen, standhalten kann? Das ist ja die große Frage, die solche Situationen an uns stellen. Und die Beantwortung dieser Frage, die ja auch ein Stück existenziell ist, die führt entweder zu einer Erkenntnis über das Lebensfundament, das ich habe. Also ist es sicher oder nicht? Ja, bewährt sich oder muss es geändert werden? Oder zu einer Erkenntnis auch über mich? Ja, wenn das Fundament sicher ist, auf dem ich eigentlich stehe, bin ich vielleicht nicht fest genug darauf verankert. Das kann ja auch sein. Ja. Und so kann uns diese ganze Situation, in der wir uns befinden, wie gesagt, andere Menschen zu anderen Zeiten haben das ähnlich erlebt, kann das entweder fester machen oder wir müssen etwas entscheidend ändern, vielleicht auch uns, ja, an unserem Lebensfundament oder auch an uns. Und ich möchte das Wort Gottes, das ich mit euch heute betrachten möchte, deshalb unter die Überschrift stellen, worauf es ankommt. Mir fiel da mein Erlebnis ein, das ich hatte beim Seminar, das war beim Bund Freikirchen Pfingstgemeinden, da hatten wir ein Seminar dort in Erzhausen. Und es saßen ein paar Leute zusammen, so abends, wie das so ist, wenn man dann noch den Abend ein bisschen ausklingen lässt. Unter anderem war dann farbiger Pastor dabei, ja, also Afrikaner. Und wir Deutsche sind ja da manchmal ein bisschen knuffig, ja, wir sind da durchaus freundlich, aber nicht ganz vorurteilsfrei. Und so sind wir natürlich alle davon ausgegangen, ein afrikanischer Pastor leitet natürlich auch eine afrikanische Gemeinde. Das war bei dem aber nicht so. Da war also Pastor einer ganz normalen und durchschnittlichen Gemeinde. Und das war für uns erstmal ganz interessant. Und da haben wir uns so gefragt, als wir da so zusammensaßen, ob es denn große Unterschiede zwischen deutschen und afrikanischen Christen gäbe. Und seine Antwort war relativ kurz und ich fand recht treffend. Er sagte, wenn Deutsche krank sind, dann gehen sie zuerst zum Arzt und dann zu Gott. Wenn Afrikaner krank sind, dann gehen sie zuerst zu Gott und dann zum Arzt. Das fand ich interessant. Man kann sich ja mal überprüfen, wie das bei einem selber ist. Ja. Das war echt eine treffende Antwort in ihrer Kürze. Und da habe ich mir so gedacht, wir müssen für unser Leben wissen, worauf es ankommt. Ja, dann lassen sich Krisen und Krisenzeiten auch überstehen. Dann können wir vielleicht sogar daran wachsen. Das ist ja auch ein Stück der Sinn. Und so möchte ich euch mit euch einen entsprechenden Bericht aus dem Matthäus-Evangelium lesen, aus Matthäus 8, ab Vers 5. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu ihm und bat ihn um Hilfe. Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Jesus antwortete: Ich will mitkommen und ihn heilen. Der Herr erwiderte: Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Menschen, die ihm gefolgt waren, eins ist sicher, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Und ich sage euch, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Aber die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt waren, werden in die tiefste Finsternis hinausgestoßen, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh wieder nach Hause, was du geglaubt hast, soll nun geschehen. Zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Ich nehme an, das ist eine Geschichte, die ihr mal schon mal gehört habt, ja, ist jetzt nicht so ganz neu. Trotzdem immer wieder auch herausfordernd. Ich weiß gar nicht, ob uns das so bewusst ist, wenn man diese Geschichte so liest, hört, was diese Begegnung von Jesus mit einem römischen Hauptmann eigentlich für ein unerhörtes Erlebnis ist, was für ein unerhörter Vorgang das ist. Das war keinesfalls selbstverständlich, dass also da ein römischer Hauptmann und Jesus zusammenkommen. Wir lesen da heute so schnell drüber weg, ja, aber das war damals völlig unüblich und unerwartet. Die Zeiten waren nicht intolerant damals, aber die Toleranz sah ein bisschen anders aus als heute. Da war es so, also ich habe meine Götter, ja, ich bin Römer und so weiter, ne, also da sind die und die Götter für mich zuständig, du hast deine Götter, ja, und das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. So wurde es üblicherweise damals gesehen. Zudem fühlte sich also die römische Besatzungsmacht den provinziellen Juden haushoch überlegen. Ja, sie wenden sich der modernen Welt offen, in gewissen Aspekten sogar aufgeklärt. Ja, und zwar also ein großer Schritt, den der Hauptmann da geht, ja, über seine Vorbehalte und Vorurteile auch hinweg, ja, da zu so einem rückständigen Juden zu gehen und den um Hilfe zu bitten. Man muss vielleicht nochmal sagen, dass also Hauptmann damals, Centurio ja eigentlich im Grundtext, ein relativ hoher militärischer Rang war, nicht so wie wir heute, ne? So Hauptmann, also ich kann mich noch erinnern, wo ich noch in der Armee war, bei Soldat, da fingen so für uns die Offiziere erst beim General an, ja, also Hauptmann, das war nicht. Aber damals war Hauptmann wirklich ein hoher militärischer Rang, viel mehr kam da nicht mehr. Und der begegnet also Jesus, das war wirklich eine erstaunliche Sache. Er nimmt also keine Rücksicht auf die Meinung auch seiner Landsleute, die nun vielleicht die Nase über ihn rümpfen, sagen, wie kann man da zu einem Juden gehen, ne? Da, was weiß ich, noch im Mittelalter lebt. Ich habe das einige Male erlebt, auch in meiner Gemeindearbeit, dass Menschen kurz davor waren, sich für Jesus zu entscheiden, sich auf ihn einzulassen, zu sagen, ja, das brauche ich für mein Leben, und es dann doch nicht taten, weil sie dann Angst davor hatten, sich Sorgen machten, was ihre Freunde, Verwandte, Eltern dazu sagen würden, ja, und diese Chance dann verpasst haben, aufgrund ihrer Vorurteile und ihrer Meinung. Der Hauptmann macht das nicht, der Centurio hier, der überwindet all diese Gedanken, die da bremsen könnten, und geht auf Jesus zu. Und bevor wir uns anschauen, was ihn zu Jesus führte, müssen wir auch noch festhalten, dass es für Jesus auch nicht ganz selbstverständlich war, sich auf den Hauptmann einzulassen. Ja, also es war für einen Juden ja auch nicht ganz selbstverständlich, sich da auf so einen Heiden also einzulassen. Das machte ihn also kultisch eigentlich unrein. Er durfte dann nicht am Tempelgottesdienst mehr teilnehmen, mindestens einen Tag lang. Und viel mehr dann noch, wenn man also in das Haus eines solchen Nichtjuden ging. Dazu war Jesus ja bereit, hat er gesagt, ich gehe mit dir. Und außerdem waren die Römer bei den Juden auch verhasst. Ja, das machte man nicht als Jude, mit Römern reden. Und wir sehen daran, wenn also jemand mit einem, so einem vollen Herzen Jesus vertraut, zu ihm kommt mit einer Not, dann hält Jesus nichts auf und niemand, und er wendet sich den Menschen zu. Das können wir mal so festhalten. Ja, Jesus ist also da auch nicht an irgendwelche Beschränkungen gebunden. Jesus ist bereit dazu, dem Römer zu helfen, weil er nicht unsere Ansprüche erfüllt, nicht unsere Gedanken, sondern er ist für die Not der Menschen da, auch über unsere Festlegung hinaus. Warum sucht aber nun dieser Römer Jesus auf? Der Grund ist eigentlich genauso erstaunlich wie überhaupt die ganze Sache, dass sie da zusammenkommen und sagt einiges auch über ihn aus. Er kommt nicht wegen sich selbst, sondern er kommt wegen seines erkrankten Dieners. Muss man wissen, dass damals Menschenleben nicht viel zählten, anders als heute. Ja. Also Diener gab es viele und wie Sand am Meer, die waren reichlich verfügbar und waren auch ersetzbar. Und ein Soldat musste ja eigentlich immer damit rechnen, dass es in seiner Umgebung mal einen Toten gab und so, wenn sie mal im Kampf waren. Ja, also das war eigentlich ungewöhnlich, dass sich ein Hauptmann da über seinen Diener solche Sorgen macht. Und das sagt also ein bisschen was über ihn aus. Man kann sagen, dass er zu mitleidfähig war. Ja, und auch zu Barmherzigkeit. Ja, also sein Herz war durch diese Not bewegt und er deshalb Jesus aufgesucht hat. Weiterhin zeigt sich deutlich, dass er für seine Stellung auch als römischer hoher Soldat unerwartet demütig ist. Er sagt, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Was für ein Satz für einen Römer. Da muss ich jetzt mal überlegen. Da kommt dazu so ein Juden, also das ist ja immerhin ein besiegtes Volk und so, die sind ja Besatzungsmacht, und sagt, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Das ist Demut. Ja, sie waren ja die Herren des Landes, sie hatten das Sagen. Es hätte niemand gewundert, wenn also der Hauptmann dann auf Jesus zugeht und den Marsch befiehlt, also geh mal in mein Haus und heile meinen Diener, das ist, ne, befehle ich dir. Das macht er aber nicht. Ja, er erkennt und anerkennt, ich habe nichts zu bringen, ja, es liegt alles an dir. Ich bin es nicht wert. Also der Hauptmann lässt seine vermeintlichen Ansprüche los und überlässt alles Jesus. Und das Dritte ist, was den Hauptmann auch auszeichnet, ist sein Glaube, ohne sehen zu müssen. Er sagt, sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Ja, er braucht gar nicht mitgehen. Ja, der Hauptmann glaubt, wenn Jesus es ausspricht, wenn Jesus das befiehlt, dass der Diener gesund wird, dann wird das geschehen. Diesen Glauben wollen wir uns dann nochmal später anschauen. Zunächst aber mal kurz zusammengefasst unter der Überschrift, worauf es ankommt. Worauf kommt es an, wenn ich Jesus begegne? Es kommt auf ein durch Not bewegtes Herz hin an, ob das meine eigene Not ist oder die von jemand anders. Ja, ihr kennt ja auch dieses Phänomen des verstockten Herzens. Es kommt darauf an, dass unser Herz bewegt ist durch eine Not, durch ein Bedürfnis. Eine tief empfundene Demut, ja, also wie man sich Jesus nähert und auch einen festen Glaube. Darauf liegt die Verheißung des erhörten Gebetes. Das wissen wir ja, Jesus dann zum Schluss sagt, es geschehe, wie du gebeten hast. Darauf liegt die Verheißung des erhörten Gebetes. Ein bewegtes Herz, eine empfundene Demut und fester Glaube. Es ist ein erstaunliches Zeugnis, was Jesus da über den Hauptmann da ausspricht. Eins ist sicher, haben wir gehört, unter allen Juden in Israel bin ich keinem Mensch mit einem so festen Glauben begegnet. Das sagt er über den Hauptmann aus. Und das impliziert natürlich in dem Zuhörer, also in uns auch die Frage, habe ich denn so einen festen Glauben? Wie ist denn das mit meinem Glauben? Ja, also diese Frage muss man sich ja dann mal stellen. Also damals in den Rabbinerschulen unter den Juden damals, man merkt das auch an der Diskussion, die Jesus ja mit den Menschen seiner Zeit führt, da wurde ganz viel darüber geredet, was Glaube ist und wie er sich äußert und was er bringt und welche Konsequenzen er für das Leben hat. Erinnert euch ja vielleicht an die Frage von dem reichen Jüngling, was muss ich denn nun noch tun, damit ich ewiges Leben erbe? Ja, also es wurde viel über Glauben diskutiert. Und auch heute beschäftigen wir uns ja ganz enorm mit dieser Frage, ja, in Schulungen und Seminaren und Konferenzen, Seelsorgesitzungen und so weiter. Ja, was ist denn Glaube? Ja, wie äußert er sich und so weiter? Und mich begeistert da der Hauptmann. Ja, ich weiß nicht, ob der sich schon öfter mit Juden über ihren Glauben unterhalten hat oder auch schon länger vielleicht Jesus beobachtet hat, seine Wunder gesehen, seine Predigten gehört hat. Er hat aber zu einem ganz tragfähigen Formel seines Glaubens gefunden, die etwas mit seinem Leben zu tun hat. Es ist absolut authentisch, was er da sagt. Ja, und in ihrer Schlichtheit fasziniert mich das. Er sagt, du, also Jesus, bist der Chef und alles muss tun, was du sagst. Du bist der Chef. So wie ich bei mir in meinem Leben der Chef bin, so bist du der Chef und alles muss tun, was du sagst. Da geht es nicht um theologische Systeme, da geht es nicht um Denkmodelle, Zweifel oder Diskussionen, ja, sondern da geht es um Erkennen und Bekennen der geistlichen Realität. Gott ist größer als jede Macht und Gewalt. Das gilt ja immer noch. Das galt nicht nur bei dem Hauptmann damals, das gilt auch immer noch. Gott hat die Macht, das ist eine geistliche Wahrheit. Als Sanherib damals, also als Hiskia König war in Jerusalem, als Sanherib mit seinem Riesenheer, ungefähr 120.000 Assyrer, da Jerusalem belagert, da spricht Hiskia zu den Leuten in Jerusalem, seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht, verzagt dich vor dem König von Assur noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Das ist mein Satz. Mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Und das spricht er im Angesicht eines 120.000 Mann starken Heeres. Mit uns ist ein Größerer als mit ihm. 2. Chronik 32 kann man das nachlesen. Das ist ein Blick auf Gott. Der Hauptmann hat das erkannt, ganz unkompliziert und pragmatisch. Ja, sprich nur ein Wort und alles muss dir gehorchen. Alle Macht und alle Gewalt ist dir untertan. Nichts kann etwas tun, wenn du es befiehlst. Und dazu brauchte er keinen Beweis, er brauchte kein Zeichen, ja, wie Gideon das noch gefordert hat, erinnert euch vielleicht. Ja. Gideon hat dann den Vlies ausgelegt, Herr, wenn das wirklich wahr ist, dann macht das Vlies nass ins Gras, trocken und so. Der Hauptmann brauchte das nicht, dass er spricht ein Wort. Ich weiß, dass du die Macht und Gewalt hast. Und diese Macht hat er auch seinem Sohn übertragen. Wir lesen das im Epheser 1, Vers 21. Gott hat ihn, also Jesus, zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja, über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Ist uns das eigentlich so bewusst in unserem Alltag? Gott hat ihn gesetzt über alle Kräfte und Herrschaften, über alle Macht und Gewalt. Ja, da ist nichts, was Jesus das Wasser reichen kann. Und darauf kommt es an. Für uns auch heute, so wie für den Hauptmann damals, darauf kommt es an, dass wir Jesus als den erkennen, der er ist, der Herrscher über jede Macht und Gewalt. Das ist Glaube. Dann fällt es uns auch nicht schwer, alles für möglich zu halten. Ja? Ob das Heilung ist, ob das Leitung ist, ob das Offenbarungen sind, ob das Lebensführungen sind. Ja, das fällt uns nicht schwer. Wir wissen, Jesus ist über alles gesetzt. Er hat die Macht über alles. Dann können wir ihm alles zutrauen. Wir können auf Jesus schauen und von ihm alles erwarten. Dann behindert uns unser rationales Denken auch nicht. Das kann ich mir nicht erklären. Natürlich, das ist ja etwas aus der göttlichen Realität. Jesus ist gesetzt über jede Macht und Gewalt. Und was er sagt, das muss geschehen. So hat es der Hauptmann erkannt. Und das ist das, was uns herausfordert, ja, was wir an ihm auch erkennen können. Dieser Glaube, den der Hauptmann da zeigt. Und in dieser Aussage, dass Jesus bei einem Juden nicht solchen Glauben gefunden hat wie bei dem Hauptmann, da steckt natürlich auch eine Kritik drin an dem berufenen Gottesvolk, an denen, die ja eigentlich dafür da waren, diesen Glauben zu leben, nämlich Israel. Und dort war der Glaube zum Diskussionsobjekt verkommen. Es wurde gestritten und debattiert und polemisiert und diskutiert und theologisiert sicher auch. Und jeder hatte da eine andere Meinung, jede Rabbischule. Und wie die Aussagen der Schriften zu verstehen und anzuwenden sind. Äußerlichkeiten wurden überbetont, innere Veränderung und Hingabe vernachlässigt. Nicht zum ersten und einzigen Mal stellt Jesus hier dem berufenen Volk, also Israel, die glaubenden Heiden als Beispiel vor. Erinnert euch nochmal an das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Der Priester und der Levit kümmern sich um den Zerschlagenen nicht, sondern der Samariter, der eigentlich verachtet war. Den stellt Jesus als Vorbild hin. Ja, auch der eine dieser 10 Aussätzigen, der zurückkommt, sagt Jesus, und dieser eine war noch ein Samaritaner. Ja, auch da größerer Glaube als bei denen, die eigentlich dazu berufen waren. Oder auch die Frau aus Tyros, ja, deren Tochter zum Tode krank war, die ihn so lange bedrängt, bis er ihre Tochter heilt. Ja, auch die als Beispiel für das eigentliche Gottesvolk, das zum Glaube berufen war und diesen Glauben nicht gelebt hat. Und so ist dieser Bericht auch eine Warnung, ja, dass Glaube kein Selbstläufer ist und keine Selbstverständlichkeit. Dass Glaube die lebendige Beziehung zu Gott braucht, diese Erwartungshaltung, Herr, ich erwarte alles von dir. Herr, ich erwarte alles von dir. Glaube ist nicht ein, es könnte sein, sondern Glaube ist ein, es ist. Gott kann und Gott tut. Kurz gesagt, Glaube ist die Entschiedenheit, alles von Gott zu erwarten und alles für möglich zu halten. Das vermisste Jesus also damals im geistlichen Establishment, wenn ich das mal so sagen darf, seiner Zeit. Ja, wenn Glaube Gewohnheit oder Weltanschauung wird, dann verliert er seine Kraft. Ja, bloß weil ich Mitglied in der Gemeinde bin und getauft bin und meinen Zehnten gebe, ja, da ist Glaube noch nicht der lebendige Motor meines Lebens. Ja, wenn diskutiert wird, aber nicht gelebt wird, dann ist das umsonst. Und da denke ich, da müssen wir gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, dass ja auch die Herausforderung, in der wir stehen, ja, und auch die Gefahr, in der wir stehen, dass Glaube erstarrt, ja, zur Weltanschauung, ja, zu irgendeiner Identitätsfrage, ich bin halt Christ, ja, und es sich aber eigentlich im Leben dann nicht mehr äußert. Mir fällt es immer auf, wenn wir mit jemandem zu tun haben, der so ganz frisch zum Glauben gekommen ist, sich für Jesus entschieden hat. Ja, und wenn der dann richtig auftritt und sagt, ja, ich meine, und das und jenes ja, will ich tun und dann richtig die Gemeinde aufmischt und sagt, die Entschiedenheit, dann auch alles für Jesus tun zu wollen, der Drang und die Freude, sich ganz hingegeben zu leben. Und wir gucken da drauf und sagen, so war ich am Anfang auch mal. Oder? Wem ist denn das noch nicht so gegangen? So war ich am Anfang auch mal. Und das zeigt uns ein bisschen, dass sich da manches auch abgeschliffen hat oder eingeschliffen hat. Und dass uns manche Dinge vielleicht wichtiger geworden sind und wir unser Vertrauen auf andere Dinge setzen, als darauf, dass Gott alles tun kann und alles tun will. Das muss aber eigentlich nicht sein. Deswegen warnt Jesus hier und sagt, verliert das nicht, was ihr habt. Diesen Glauben, dieses Vertrauen, dieses auf Gott setzen, von dir kommt alles und du kannst auch alles. Ja, dazu gibt Gott uns seinen Geist. Dazu nimmt er uns hinein, auch in die Verbindung mit seinem Heiligen Geist, der das lebendig hält, der die Verbindung zu unserem Herrn herstellt, ja, der in uns leben will, wenn wir das zulassen. Das ist ja auch immer abhängig davon, ob wir das zulassen, ob wir das wollen. Ja, so ein Leben im Glauben, das zieht doch viele Entscheidungen nach sich, ja, die dann manchmal auch uns vor Herausforderungen stellen. Ja, es ist ja nicht ganz einfach zu sagen, also ich glaube, dass der Herr tun wird und dann meine Entscheidungen, die ich zu fällen habe, auf diese Grundlage baue. Ja, suchen wir auch diese Kraft Gottes in unserem Leben, sondern ja, ich möchte auf dich setzen und demütig vor ihm sind und sagen, es kommt nicht auf uns an. Das Reich ist uns versprochen, darauf geht der Jesus hier auch ein. Ja, so verspricht uns das Wort Gottes. Es kommt darauf an, alle Hoffnung darauf zu setzen, Glauben nicht zu verlieren. Das heißt, Glauben zu leben, ja, alles Gott zuzutrauen und nicht nur davon zu reden. Weil die Konsequenzen ziemlich ernst sind. Also wenn man sich den Text nochmal anguckt, also wer seine Bibel dabei hat, da redet ja Jesus davon, dass den Berufenen, also in seinem Fall dem Volk Israel, also wir können das ja auch für uns in Anspruch nehmen, die berufen sind, seine Gemeinde, dass ihnen dieses Ziel durch die Hände rinnen wird und rinnen kann. Daher die eigentlich berufen waren, werden es nicht erreichen, weil sie den Glauben nicht gelebt haben, wie das der Hauptmann hier tut. Und auch wir können das wieder verlieren, dieses Fest, zu dem wir berufen sind, ja, in die hineinzugehen, auch in diese Tore ja, des himmlischen Königspalastes. Ja, das Neue Testament findet ja sehr schöne Worte dafür. Auch wir können das wieder verlieren, wenn uns der Glaube abhanden kommt, wenn wir Christsein nur so als Weltanschauung leben, als Gewohnheit. Ja, darauf kommt es an, dass der Glaube unser Leben prägt. Glaube zeigt sich darin, dass ich mich in allen Nöten, die mich oder auch andere betreffen, ja, also beim Hauptmann war es ja jetzt wegen seines Dieners, dass ich damit zuerst zu Jesus gehe und sage, Herr, ich will von dir Hilfe. Ich brauche von dir Hilfe und ich weiß, dass du sie geben kannst. Das geschieht manchmal auf unterschiedlichen Wegen, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Das muss man schon mal sagen. Ja, wir kommen zu Jesus mit unserem Anliegen. Ja, und wenn wir glauben, wir vertrauen, du kannst es tun, dann wird er auch handeln. Wie gesagt, manchmal nicht immer so, wie wir es denken. Manchmal eine überraschende Lösung, ja, aber Gott wird handeln. Können wir sagen, ist das nicht naiv? Ja. Aber Jesus sagt zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du gebeten hast. Erhörtes Gebet, also das, was wir uns wünschen. Und dass Jesus uns sagt, geh hin, es geschehe dir, wie du gebeten hast, wie du geglaubt hast. Darauf kommt es an, dass wir Jesus begegnen. Und bei ihm, bei dem Hauptmann war es die Genesung seines Dieners, bei uns werden es vielleicht andere Dinge sein. Und das Interessante ist ja, der Hauptmann geht dann von Jesus weg im Glauben, es ist geschehen, da hat er das noch gar nicht gesehen, bevor er nach Hause kommt. Nur für uns, die wir den Bericht lesen, steht dann am Ende, zu derselben Stunde wurde sein Diener geheilt. Ja, der Hauptmann hat das erst später festgestellt. Er ging aber im Glauben nach Hause, dass Jesus geholfen hat. Und so ist die Aufforderung eigentlich, dieser Bericht an uns stellt, bring deine Anliegen zu Jesus. Komm mit deinen Anliegen zu Jesus, geh nicht woanders hin. Erwarte alles von Jesus. Ja, mit dem bewegten Herzen, in dem demütigen Geist ja, und mit einem Glauben, der Jesus das zutraut. Dann hast du die Zusage, dass Gott dein Gebet hört. Ja, dass der Glaube dein Leben prägt. Dass du am Ziel ankommen wirst, das verknüpft ja Jesus hier damit. Und wir wollen doch am Ziel ankommen. Wir wollen doch eingehen in die Herrlichkeit Gottes, teilhaben am himmlischen Fest, ja, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen. Jesus zeigt uns hier den Weg. Darauf kommt es an. Auf ein barmherziges, demütiges und glaubendes Herz, Jesus zu begegnen und ihm alles zuzutrauen und alles zu überlassen.